Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Kemmecker und ich begrüße heute den Facharzt für Allgemeinmedizin mit Spezialisierung auf chronische Müdigkeit, Christian Burkhardt. Hallo Christian.
Hallo Uncas, schön mal wieder bei dir zu sein. Ich freue mich, dass wir heute über ein spannendes Thema reden können. Ja, danke für die Einladung.
Ja, wir wollen uns natürlich über Gifte und Entgiftung unterhalten und wir wollen auch mal so ein bisschen da reinfühlen, was sind so die fortschrittlichsten Methoden eigentlich, um auch herauszufinden, wo der Schuh drückt, woran liegt es, wo finden sich die Gifte und welche Schäden sie tatsächlich sozusagen verursachen. Und vielleicht bevor wir da einsteigen, kannst du dich noch kurz ein bisschen vorstellen.
Ja, gerne. Mein Name ist Christian Burkhardt, ich komme aus München, bin Facharzt für Allgemeinmedizin am Burnout Diagnostic Institute in München. Das Wort Burnout Diagnostic Institute ist immer ein bisschen verwirrend, weil eigentlich sind wir eine Spezialpraxis für chronische Müdigkeit und Stoffwechselerkrankungen, machen also alles, was um dieses Thema, was sich da herum dreht, auch Toxinbelastungen feststellen und behandeln, aber im Großen und Ganzen ja, Spezialist für Stoffwechsel und hier eben chronische Müdigkeit. Und das machen wir seit ungefähr 12, 13 Jahren in München, haben dort unsere Praxis und sind hier im Endeffekt jetzt lange heimisch.
Ja, so haben wir uns auch kennengelernt. Wir haben schon einige Interviews gemacht. Das allererste letztes Jahr war nämlich eben über das Thema chronische Müdigkeit. Kann ich nur sehr empfehlen, den Podcast auf bio360.de/podcast. Einfach dann mal nach Christian Burkhardt suchen. Einfach nach Christian vielleicht, weil die Burkhardts ist ja immer schwierig, wie die geschrieben werden. Ich kenne verschiedene Burkhardts und die schreiben sie alle anders. Oder chronische Müdigkeit einfach eingeben, dann findet man das auch. Ich war ja selber lange betroffen, 6 Jahre, und deswegen sind wir da so zusammengekommen. Das ist vielleicht auch ein Spezialthema von mir sozusagen. Und bin da auch dabei sozusagen, oder wir haben dann auch zusammen einiges an Labor gemacht, kann ich schon mal vorausgreifen, und du hast mich behandelt und da haben wir auf jeden Fall schon in den letzten anderthalb Jahren enorme Fortschritte erzielt. Und das ist sehr, sehr spannend und das ist schön, das auch im Labor zu sehen. Also nicht nur das auch zu spüren natürlich, sondern es auch im Labor zu sehen. Und das werden wir auch noch weitermachen, denn Ziel ist auf jeden Fall, alle Schwermetalle rauszubekommen und auch die wichtigen Parameter, was zum Beispiel die Mitochondrien angeht, also die Kraftwerke in unseren Zellen, die so richtig ans Laufen zu bekommen. Da gibt es bei mir schon gute Erfolge und aber auch noch ein paar Sachen, die man noch verbessern kann. Das ist auch kein Wunder. Wir wollen uns jetzt mit diesem Thema mal widmen sozusagen, aber ich würde erst mal ein bisschen vorne anfangen. Aus deiner Praxis viele Jahre, was ist denn eigentlich, wie wichtig ist Entgiftung heutzutage oder wie belastet sind die Menschen? Du hast ja viele Menschen, die chronisch krank sind, die chronische Müdigkeit haben. Ich bin damals einfach mal davon ausgegangen, als ich so angefangen habe, als das für mich losging mit der chronischen Müdigkeit, dann habe ich mal so hier so ein bisschen irgendwie entgiftet, sage ich jetzt mal, damals. Und ich wusste aber auch nicht, ob das jetzt ein wesentlicher Teil meines Problems ist. Ne? Und wie würdest du denn das Ganze, die Situation heutzutage sehen, bei chronisch Kranken oder auch vielleicht bei der allgemeinen Bevölkerung?
Genau, man kann im Endeffekt sagen, in der Therapie von Menschen oder bei Patienten mit Beschwerden gibt es zwei sogenannte Engstellen in der Therapie, wo man Hauptprobleme hat, voranzukommen. Die eine ist ganz banal, das ist die Mikronährstoffversorgung. Und die zweite große Engstelle oder das zweite große Problem heutzutage ist die Entgiftung, weil die Toxine immens zugenommen haben. Wir leben eigentlich, wenn man das ehrlich betrachtet, in sicherlich der giftigsten Umwelt aller Zeiten. Ich glaube, dass die Giftstoffbelastung in der Summe noch nie so dramatisch war, wie das momentan ist. Aber wir haben auch das Problem, dass wir sie nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken. Das heißt, das ist eine furchtbare Situation, weil die Leute eigentlich denken, dass sie in der gesündesten Umwelt aller Zeiten leben, weil es alles sauber ist und clean, aber in Wirklichkeit sind diese Gifte da und die Gifte blockieren im Endeffekt den gesamten Stoffwechsel. Und es ist nicht nur die Mitochondrien, es ist völlig egal, wo das ist. Toxine sind unser Kernproblem heute und kann, ich sage einfach aus Erfahrung, eine Therapie ohne eine Entwicklung ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erfolgsversprechend oder sehr, sehr langsam erfolgsversprechend und wird kaum funktionieren. Man muss, wenn man heute therapeutisch vorgeht, muss man mit der Entgiftung tatsächlich anfangen. Die Entgiftung ist der Schlüssel überhaupt, um bei den chronisch kranken Patienten erfolgreich therapieren zu können. Das ist der Beginn der Therapie.
Okay. Wie häufig findest du denn überhaupt Toxine? Misst du das, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Oder ist das von der Anamnese, ist dir das klar und du fängst dann gleich an auszuleiten? Oder wie ist so ein bisschen so der Prozess für dich?
Also die Giftstoffbelastungen festzustellen und die zu messen, ist Standard bei uns in der Praxis. Das heißt, wir machen eigentlich gar keine Therapien mehr, ohne diese Untersuchung. Das ist ein Blutbild. Ja, ein Blutbild ist natürlich auch so ein Standard, der Leber, Niere, Gallen, Blas, Schilddrüse, die üblichen Werte, die macht man beim Arzt immer, wenn man zu Untersuchungen geht. Aber bei uns speziell wenn es um chronische Müdigkeit, wenn es um chronische Stoffwechselerkrankungen geht, dann ist die Toxinmessung gesetzt. Also es geht nicht ohne, weil wenn man den Feind nicht kennt, wenn man nicht weiß, wer blockiert den Zellstoffwechsel, und das sind Giftstoffe, ob das jetzt Schwermetalle sind, ob das Pestizide sind, ob das Chemikalien sind, ob das Gifte von Bakterien, von Pilzen sind, ob das Gifte von Parasiten sind, das spielt keine Rolle. Das alles fällt im Endeffekt unter die Toxine, und diese Summe an diesen Giftstoffen ist auch verantwortlich dafür, dass der Zellstoffwechsel seine Probleme hat.
Ja, und bei wie vielen Menschen jetzt von deinen Patienten würdest du sagen, sind da Toxine an der Basis des Problems? Oder erstmal zumindest, da können wir uns noch darüber unterhalten, ob das wirklich der wichtigste Faktor auch ist. Aber bei wie vielen Menschen findest du eine Belastung mit Toxinen?
100%. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es 99% sind, weil ich tatsächlich bei den chronisch kranken Patienten, die ich gemessen habe, noch nie vorgekommen ist, dass die Belastung nicht da ist. Es ist auch tatsächlich natürlich, Giftstoffe zu haben, weil wir leben in einer, selbst wenn wir eine saubere Umwelt hätten, würden wir in einer Umwelt leben, die Toxine bereithält von der Natur. Das heißt, die Schwermetalle kommen natürlich vor und deswegen hat man immer eine gewisse Menge, und die Menge ist schlicht und einfach bei diesen chronisch kranken Patienten deutlich überschritten. Entweder weil sie zu viel Giftstoffe haben oder weil sie sich nicht mehr ausschalten können oder wegen beiden. Und bei chronisch Kranken habe ich definitiv eine 100%ige Belastung.
Ja, hast du auch Gesunde mal gemessen? Gibt es da irgendwo einen Vergleich?
Gesunde haben wir auch gemessen, und tatsächlich haben wir auch tatsächlich Gesunde, die keine Belastung haben oder keine außergewöhnliche Belastung haben. Und das macht dann wahrscheinlich auch aus, warum die gesund sind. Das sind tatsächlich Menschen gewesen, die sich biologisch ernährt haben, die darauf geachtet haben, diese beiden großen Probleme, nämlich einmal die Mikronährstoffversorgung und einmal eben Giftstoffe, dass sie diese beiden Komponenten in ihrem Lebensstil integriert hatten. Das heißt, die waren einfach immer bedacht, Mikronährstoffe aufzunehmen, Sport, psychische Hygiene zu pflegen, und haben über die Mikronährstoffe und über ihren Lebensstil auch ihre Giftstoffbelastung niedrig gehalten bzw. gut entgiften können. Ja, tatsächlich, wir haben Gesunde zu messen, die toxinfrei, kann man nicht sagen, aber die Giftstoffmenge in dem Bereich hatten, wo sie einfach natürlich normal, würde ich mal sagen, sind, die Mengen.
Ja, okay, also da haben wir auf jeden Fall, also letzten Endes sind das Menschen auf der einen Seite, die sich ein bisschen drum kümmern und schauen, dass wir eine gute Mikronährstoffversorgung haben und möglichst auch Gifte vermeiden. Also ich sage jetzt mal einen gesunden Lebensstil pflegen, und da gehören noch ein paar andere Sachen zu, wie zum Beispiel Bewegung, Sport vielleicht, viele, viele andere Dinge, eine gute Ernährung. Auf der anderen Seite sind die Menschen, die jetzt die trotzdem eine Belastung haben, haben eventuell dann auch Probleme, die Giftstoffe auszuscheiden. Wie kann man das denn herausfinden, und ist das etwas, was häufig das Problem ist?
Genau, die Ausscheidung von Giftstoffen ist ein sehr häufiges Problem, weil die Ausscheidung komplex ist. Das heißt, wir haben die Giftstoffe überall im Körper, wir haben sie in der Zelle, wir haben sie in den Organellen, das heißt, wir können sie in den Mitochondrien messen, wir können sie in der Zelle messen, wir können sie im Bindegewebe messen, wir können sie im Blut messen. Das heißt, in allen Kompartimenten findet man die Toxine, und dementsprechend muss ich auch mich mit allen Kompartimenten beschäftigen des Körpers. Das heißt, ich muss mich beschäftigen, wie bekomme ich Toxine im Darm gebunden, wie bekomme ich sie aus der Zelle mobilisiert, wie kann ich sie aus dem Bindegewebe mobilisieren. Das ist komplex. Und wenn man das so bedenkt und so umsetzt, dass man diese komplexe Therapie einfach dann durchführt oder auch diese Ernährung, eine Ernährung hat, die das alles beinhaltet, dann funktioniert es eben.
Ja, wie kann man jetzt die Ausscheidungsleistung von jemandem messen? Kann man da wirklich Parameter einholen, dass man sagen kann, okay, du hast hier ein Problem in diesem und jenem Bereich?
Also bei der Ausscheidungsleistung, das ist ein bisschen schwierig, da ist sehr viel anamnestisch zu erfragen. Was man merkt, ist zum Beispiel daran, wenn Leute schwitzen, wenn Leute riechen, man merkt es daran, wenn die Farbe vom Urin sich verändert, wenn das anfängt auch wieder zu riechen, wenn die Farbe vom Stuhl sich verändert, wenn man Pickel bekommt, Akne bekommt, Hautausschläge bekommt, Ekzeme bekommt. Also ganz viel Entgiftung läuft ja über Leber und Niere und dementsprechend dann über Stuhl und Urin. Da kann man im Urin messen, da kann man im Stuhl messen. Also man kann definitiv die beiden Ausscheidungen, dann die Toxinmenge messen, die da drinnen vorkommt. Natürlich aber auch sieht man das über die Haare. Habe ich vermehrt graue Haare, kann ich davon ausgehen, dass möglicherweise auch hier über die Haare entgiftet wird. Habe ich Haarausfall, kann ich davon ausgehen, dass möglicherweise über die Haare entgiftet wird. Also ist natürlich auch Haarwachstum indirekt ein Hinweis, kein direkter, aber indirekter Hinweis, ob das funktioniert. Ich habe die Haut als großes Ausscheidungsorgan. Und wenn ich dort Ekzeme habe, wenn ich Pickel habe, Akne bekomme, Rötungen bekomme, dann ist das alles ein Hinweis, da passiert was. Da ist das Immunsystem aktiv, da wird möglicherweise entgiftet. Und das sind so indirekte Marker, wo man also über Anamnese, über das Anschauen des Patienten, einfach die Untersuchung und über natürlich auch die Ausscheidungen selber, Urinstuhl, das kann ich besser gucken, was ist da los.
Okay, bei den grauen Haaren, da, das fing bei mir so mit 26 oder sowas an. Da hatte ich wahrscheinlich dann auch schon eine gute Schwermetallbelastung. Da, wenn ich dann damals entgiftet hätte, wäre mir das vielleicht erspart geblieben. Ja, bin ich gespannt. Bitte?
Grauen Haare werden immer so als Alterung oder als gesetzt angesehen. Meine jüngste Patientin mit grauen Haaren, das ist jetzt kein Witz, die ist 13. Ja, und dann, das ist nicht normal. Graue Haare mit 13 ist nicht normal und es ist auch nicht normal, mit 21 graue Haare zu bekommen. Es mag mit 26 normal sein, dass man den einen oder anderen graue Haar hat. Okay, aber wenn man sich wirklich gesunde Leute anschaut, die ergrauen einfach relativ spät. Ja, und man findet wenig Menschen mit grauen Haaren, wo man wirklich extrem eine Mähne hat. Das ist einfach sehr, sehr selten, sondern Haarmenge. Und die Farbe der Haare in der Kombination sind ein Hinweis auch, ob es dem Stoffwechsel gut geht, ob es dem Menschen gut geht. Und je früher sich das verändert, desto mehr sollte man da mal nachschauen.
Es ist nicht alles. Kann das auch wiederkommen, die Farbe sozusagen, oder ist der Zug einmal, wenn er abgefahren dann?
Es ist umdrehbar. Jetzt werde ich natürlich wahrscheinlich geschimpft werden für diese Aussage und wird wahrscheinlich kritisiert werden, aber es ist rein praktisch, in der Praxis habe ich das gesehen. Ich habe jetzt gerade ein aktuelles Beispiel oder zwei aktuelle Beispiele, die ich extrem spannend finde. Und zwar habe ich eine Patientin, die ist 85 Jahre alt, die hatte fast eine Glatze. Und die kam mit ihrer Mutter, Tochter, und die Tochter hat gesagt, der Mutter geht es nicht mehr so gut und sie möchte ein bisschen was tun. Dann haben wir sie untersucht, haben sie versorgt mit den Mikronährstoffen, die notwendig waren, Entgiftung war wieder hochgefahren. Und da tatsächlich sind nach einem halben Jahr die Haare wiedergekommen. Das heißt, die hat jetzt ein wunderschönes Haarwachstum. Ich habe auch Bilder von der, ich darf das auch sagen und dürfte es sogar posten. Und die hat ihre Haarwachstum wiederbekommen. Also natürlich nicht so, wie als sie 30 war. Aber da kommen dünnende Pflaumen, ist wieder da, es wachsen wieder die Haare an verschiedenen Stellen. Und es ist umdrehbar. Und ich kämpfe persönlich jetzt auch schon seit 2 Jahren mit grauen Haaren. Und bei mir ist das so ein On-Off momentan. Also man hat Haare, wo man sieht, dass von der Wurzel her wieder Farbe kommt. Also dann ist der obere Teil des Haares graus und der untere von der Wurzel ist dann wieder farbig. Und ich kämpfe gerade damit, dass ich wieder mehr Haare dazu bringe, farbig zu werden. Bin mir noch nicht sicher, ob ich den Kampf gewinne, weil ich es noch nicht ganz verstanden habe, was jetzt die Ursache ist. Aber man sieht daran, wenn man sich diese grauen Haare auszupft, dass eben teilweise, wenn man Mikronährstoffe nimmt, eben wieder einige farbig sind. Mein zweites Beispiel, das geht in die Richtung, hat aber jetzt nicht viel mit Haaren zu tun, das ist mit Haut, Vitiligo, kennst du die Weißfleckenkrankheit mit einem Patienten, der ist 70 Jahre alt und der ist vom Hals an bis hoch komplett weiß gewesen. Also der hat diese Weißfleckenkrankheit bekommen, Autoimmunerkrankung, macht jetzt 3 Jahre Therapie. Der kam jetzt wieder vor 3 Monaten und war außer sich, weil er hatte bereits wieder eine Repigmentierung von ca. 20% seines Kopfes. Das sah sehr komisch aus, weil da waren überall an verschiedenen Stellen kam dann diese Pigmentierung wieder. Manchmal war es dunkelbraun, manchmal war es hellbraun, manchmal war es weiß. Also der sah so ein bisschen aus wie so ein Streuselkuchen, also von den Farben her ganz unterschiedlich. Aber auch hier hat man diese Repigmentierung wieder gehabt. Damit ist eigentlich bewiesen, dass das umkehrbar ist. Es ist einfach eine Frage der Zeit und eine Frage der Entgiftung, eine Frage der Mikronährstoffversorgung.
Ja, spannend. Das habe ich auch. Das habe ich an den, das ist ganz witzig bei mir, an den Knöcheln, und zwar an allen, also symmetrisch. Wieso das da jetzt ist, keine Ahnung. Das kam dann irgendwann mal, als ich mal in Spanien Urlaub war, so mit 16 oder irgendwie sowas, war ich dann braun und dann sah man das. Vielleicht hatte ich das schon vorher, auf jeden Fall war es da neu für mich. Und das ist, ich finde das insofern interessant, als dass so, solche Dinge ja schon früh waren. Systeme quasi darstellen. Ne? Da könnte man ja damals, also jetzt, wenn ich jetzt zurückreisen könnte und sagen, okay, da läuft irgendwas schief, da ist eventuell eine Belastung mit Toxinen und so weiter. Und man hätte da früh schon was machen können. Also hätte ich mir die ganze chronische Müdigkeit alles sparen können. Naja, gut, jetzt ist man später schlauer, aber es ist interessant, dass man halt durch die Beobachtung am ganzen Körper, also durch solche Symptome, da schon auch viele Indizien hat. Und du hast gesagt, okay, die Anamnese ist wichtig, also das Gespräch mit dem Patienten. Das heißt, da kann sich jemand auch selber einschätzen. Du hast gesagt, bei deinen Patienten, die Leute, die kommen, 100% haben eine Toxinbelastung. Und das heißt eigentlich auch, dass jeder, der jetzt zuschaut und sagt, naja, mein Energieniveau ist bei weitem nicht so, wie ich es gerne hätte, oder ich habe, weiß ich nicht, folgende Krankheiten, ich habe eine Sehschwäche, mein Libido ist weg, ich habe Diabetes und so weiter. Kann man davon ausgehen, so als Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal, dass da eine Toxinbelastung erstmal vorliegt und ohne jetzt ein großes Labor gemacht zu haben und dann gleich mal in diese Richtung auch gehen. Denn ja, wir sind, haben unterschiedliche Entgiftungskapazitäten. Da habe ich auch ein separates Interview noch zu. Das ist teilweise genetisch bedingt und es halt kommen noch andere Faktoren dazu. Das heißt, dass mit der gleichen Belastung, das wird dann auch so gesagt, ja, wieso ich bin im gleichen Haushalt, ich esse das Gleiche, ich ernähre mich gleich, bin in der gleichen Situation, kann das doch sehr individuell extrem unterschiedlich sein, sodass jemand mit der gleichen Belastung wirklich sehr, sehr gut klarkommt und der andere völlig im Stock geht.
Da spielen diese zwei großen Punkte eine Rolle. Einen hast du erwähnt, die Mikronährstoffversorgung, und den zweiten hast du auch gerade erwähnt, nämlich Hygiene. Und wir machen ja auch bei unseren Patienten diese Genprofile. Wir messen also tatsächlich, wie sieht das aus. Und habe jetzt aktuell wieder ein Beispiel von einer auch 14-Jährigen, also auch wieder ein Kind mit Vitiligo. Und da ist das Labor extrem, also ich habe noch nie so ein schlechtes Labor gehabt bei einer 14-Jährigen mit extrem hohen Redox-Störungen, also radikalen Last ohne Ende, massiv auch Zytokinerhöhung, also die war in einer unglaublichen Zytokinstörung, ähnlich wie wir es jetzt bei einigen Covid-19-Patienten haben, die diesen massiven Zytokinsturm haben. Und dementsprechend natürlich oxidiert die und wird da geschädigt. Und bei dieser Patientin haben wir dann das genetische Labor gemacht und dann ist es gar nicht unbedingt die Menge, die schuld ist, sondern die hat einfach im Gesamtspektrum der Entgiftung hat die teilweise homozygote Veränderungen. Das heißt, alle relevanten Enzyme waren auffällig, alle relevanten Genorte waren auffällig und das ist natürlich dann eben hier diese genetische Disposition, die man da in dem Fall unbedingt messen muss.
Ja, ihr bietet da jetzt seit neuestem Test zu an, richtig? Ist das schon publik?
Der ist noch nicht publik, der wird gerade entwickelt. Der nennt sich IntelliGene, also intelligente Gene. Und der kommt Ende des Jahres auf den Markt. Also Launch ist für Dezember geplant. Wenn es sich verzögert, was üblich meistens der Fall ist, wird es Januar sein. Wir machen momentan eine Beta-Phase. Das heißt, er ist tatsächlich in der Beta-Phase verfügbar. Das heißt, einige Praxen, unter anderem bei uns im Burnout Diagnostic Institut, wir bieten den schon an für die ausgewählten Kunden. Das heißt, man kann den bei uns schon machen, aber noch im Beta-Phasen-Status. Ab Januar, Februar wird er dann in Kombination mit einem großen Labor wird er dann angeboten werden, sodass da dann im Endeffekt mehrere auch Genetiker draufschauen werden und das Hand und Fuß hat, sodass man sagen kann, das, was da dann am Befund steht, ist auch 100% wissenschaftlich validiert und korrekt.
Okay, für die Zuschauer zur Information, weil das ist nicht immer klar, wann wer was sieht. Wir reden hier von Ende des Jahres 2020 bzw. Januar, Februar, im schlimmsten Fall 2021. Kann sein, dass wenn du das jetzt schaust, der Test längst verfügbar ist. Du kannst dich also dort testen lassen und hast dann eine, ja, was hat man davon, wenn man das macht?
Man weiß tatsächlich, welche Genorte geschädigt sind, welche Enzymsysteme geschädigt sind. Jedes Enzymsystem braucht Mikronährstoffe. Das heißt, wenn ich weiß, mein Glutathionsystem ist geschädigt, dann muss ich mich halt speziell darum kümmern, dass ich Glutathion bekomme, dass ich die Vorstufen von Glutathion bekomme. Und so kann ich dann reagieren, denn fast jedes System ist mit Mikronährstoffen umgehbar. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Defizit habe, dann kann ich es umgehen. Ich kann eine Umgehung bauen und dafür sorgen, dass es teilweise kompensiert wird. Und das ist eben dann auch eine Möglichkeit, dann weniger Belastung zu haben. Und die zweite ist natürlich, wenn ich weiß, ich kann zum Beispiel, ich habe jetzt einfach nicht die Möglichkeit, Kaffee zu entgiften oder ich kann einfach nicht dieses oder jenes Medikament entgiften, weil genau mein Genort dafür geschädigt ist und diese Enzyme, die ich dafür brauche, nicht bauen kann, dann sollte ich das einfach weglassen. Das heißt, die Ernährung wird umgestellt auf das, was ich kann und nicht kann. Und ich kann mit Mikronährstoffen dafür sorgen, dass was nicht gut geht, eben so ein bisschen, wie gesagt, umgeleitet wird und verbessert werden kann. Also Mikronährstoffversorgung verbessern und die Ernährung anpassen.
Ja, das heißt, man kann hier einfach viel gezielter jetzt dann auch Maßnahmen ergreifen und nicht nur, ich mache, tu irgendwie was für meine Gesundheit, sondern ich sage jetzt mal so, wenn man ein Auto hat, wo das immer Öl verliert, ja, dann ist das wichtig, dass man das weiß, dann kann man da immer Öl nachkippen, also, oder das vielleicht auch versuchen zu reparieren, aber das ist einfach dann eine Schwachstelle und wenn ich genau weiß, wo das Problem ist, dann kann ich da sozusagen was machen oder der Reifen hinten rechts verliert immer an Luft, dann muss ich den halt öfter mal aufpumpen, aber ansonsten ja, dann habe ich da auf jeden Fall ein deutlich besseres Fahrzeug, anstatt irgendwie ins Blaue zu schießen und einfach keine Ahnung zu haben. Wie kann man denn eigentlich eine Giftbelastung messen?
Also da gibt es verschiedene Verfahren. Da gibt es ein bisschen ungenauere Verfahren, die gehen über elektromagnetische Frequenzen, über Lichtfrequenzen, dass man hergeht und sagt, man arbeitet dann über diese Frequenztherapie, über diese Messgeräte, die mit Hilfe von Frequenzen messen. Das ist teilweise sehr ungenau, wenn wir da über die Bioresonanz reden. Das ist teilweise ein bisschen genauer, wenn wir über Geräte reden, die mit Licht funktionieren. Das wäre so die eine Methode. Wer es dann ein bisschen genauer haben möchte, der kann, wie gesagt, Ausscheidungen im Urin messen, Ausscheidungen im Stuhl messen. Da gibt es richtiggehend Profile bei den großen Laboren. Und wenn man es dann nochmal ein bisschen genauer messen möchte, dann macht man das mit Laboruntersuchungen. Da gibt es auch unterschiedlichste Laboruntersuchungen. Was wir jetzt bei uns im Burnout Diagnostic Institut sehr, sehr gern machen, wir verwenden das sehr moderne Verfahren. Zum Beispiel gibt es da jetzt ein Verfahren, wo man eben mit Hilfe eines Spezialmikroskops, das muss man sich einfach vorstellen wie ein High-End-Mikroskop, das sehr genau bis in die Tiefe der Zelle hineinschauen kann, dass die Zellmembranen anschauen kann, Mitochondrienmembranen anschauen kann, sogar bis auf der DNA-Ebene unterwegs ist von der Auflösung her. Und da ist man in der Lage, zu anzuschauen, welche Toxine da sogar auf diesen Zellstrukturen aufsitzen, also welche Giftstoffe die Zellstrukturen belasten und belegen und zerstört haben. Das wäre jetzt eine sehr, sehr moderne Variante, die wir zum Beispiel verwenden. In der Summe allerdings bei uns in der Praxis ist, dass wir von allem was nehmen. Wir machen also sowohl Frequenzanalysen, wir machen sowohl Analysen von Ausscheidungen als auch Provokationstests, natürlich bei Schwermetallen. Und wir machen ganz, ganz Labordiagnostik von Spezialuntersuchungen. Wenn man es dann noch ganz genau auch noch haben will, dann macht man einfach eine Blutwäsche. Das heißt, man geht dann in diese Zentren, wo man dann einfach eine Blutwäsche bekommt, eine sogenannte Apherese. Und mit Hilfe dieser Apherese kann man dann auch ganz, ganz viele Toxine aus dem Blut herausholen und dann im Labor untersuchen lassen. Das ist dann wahrscheinlich mit einer der allerbesten Untersuchungen auf Toxine, aber dann ist leider auch sehr teuer. Das liegt dann im Bereich von 1.000 bis 3.000 Euro, je nachdem, wo man hingeht.
Ja. Was viele ja vielleicht kennen oder auch jetzt hier im Kongress schon gehört haben, ist die Chelattherapie und die entsprechende Provokation. Also das ist praktisch das gleiche, Therapie und Test ist das gleiche. Das heißt, optimalerweise würde man vorher messen, was kommt im Urin beispielsweise raus. Und dann macht man diese Provokation mit beispielsweise DMPS oder auch ELTA oder beides. Und dann misst man danach im Urin. Ich habe das gemacht und hatte da erschreckend hohe Werte. Was für eine Aussagekraft hat denn ein solcher Test eigentlich? Was heißt das, wenn da was ein hoher Wert rauskommt? Ich bin mal ganz kurz weg, hier klappert die Tür, kannst einfach weiterreden. Ich komme sofort.
Bei der Gelattherapie, bei der Provokation, sorgt man im Endeffekt mit Hilfe von Stratoren dafür, dass die Schwermetalle aus dem Bindegewebe über einen Diffusionsgradienten mobilisiert werden und dann mit Hilfe der Regulatoren gebunden werden und diese werden dann über die Niere ausgeschieden. Das ist ein sehr gutes Verfahren für Menschen, die in der Lage sind, Schwermetalle zu mobilisieren, das heißt, die noch eine vor allen Dingen eine funktionierende Phase 1 der Entgiftung haben, die sind nämlich dann in der Lage, ins Bindegewebe zu mobilisieren, aus den Zellen. Und dann werden diese Toxine von den Gelatoren gebunden und über die Niere ausgeschieden. Also, wenn ich eine gute Phase 1 der Entgiftung habe, habe ich in diesem Provokationstest tatsächlich einen Hinweis darauf, wie viele Toxine sind noch im Körper vorhanden. Und da muss ich weitermachen, weil solange ich was provozieren kann und was ausscheide, muss ich ja davon ausgehen, dass im Bindegewebe noch was vorhanden ist. Wenn die Phase 1 der Entgiftung sehr schwach ist, dann kriege ich meistens falsch negative Ergebnisse oder dann kann keine vernünftige Ausscheidung hin und habe eventuell natürlich dann, gehe ich davon aus, dass ich keine Toxine habe, was meistens dann nicht stimmt und falsch ist. Also falsch negative Ergebnisse gibt es praktisch immer und sehr häufig, wenn man es nicht richtig macht. Wegen falsch positive Ergebnisse nicht vorkommen, weil wenn ich Schwermetalle habe, dann habe ich Schwermetalle und damit weiß ich, ich muss was tun.
Ja, falsch negative, das ist ein spannender Punkt, weil das ist eine große Gefahr aus meiner Perspektive. Das heißt, wenn jemand eine postuliert, ich habe vielleicht selber oder auch ein Arzt, ich habe vielleicht eine Schwermetallbelastung, man macht einen Test und es kommt ein falsch negatives Ergebnis daraus, weil einfach die Interpretation sozusagen falsch ist, dann kann der Patient eventuell sagen, ja okay, das habe ich ja getestet, daran hat es nicht gelegen und jetzt muss ich woanders suchen. Und das kann die Therapie für teilweise Jahre oder Jahrzehnte sozusagen nach hinten werfen. Man war schon so kurz davor und das kann bei allem Möglichen sein, auch bei Infektionen, Borrelien und so weiter. Und das ist gerade mit, ja, das ist halt nicht so einfach und viele Ergebnisse müssen interpretiert werden. Deswegen rate ich mittlerweile davon ab, sich zum Beispiel im Internet eine Haaranalyse zu machen. Das ist zwar ein interessanter Test, aber es kann auch zu einem falsch negativ führen und dann habe ich genau diese Problematik, die ich gerade angesprochen habe.
Genau. Das Zweite ist auch die Menge, die man eben entgiftet. Nicht ausschlaggebend oder die Menge an Toxinen, die man im Körper hat, nicht ausschlaggebend ist für das Krankheitsbild. Ich kann also mit sehr wenig Toxinen, aber einer ganz, ganz schlechten Epigenetik oder Genetik, kann ich eine sehr hohe Krankheitslast haben und mit sehr vielen Giften und mit einer sehr guten Genetik kann ich sehr wenig Symptome haben. Ne? Das heißt, die Toxinmenge entscheidet gar nicht unbedingt, ob es mir gut oder schlecht geht, weil die Genetik das unter Umständen für mich entscheidet, ob es mir gut oder schlecht geht. Menge alleine ist nicht ausschlaggebend.
Okay. Ich habe vielleicht versucht, das Mikro noch ein bisschen näher an dich ranzustellen. Das ist so, geht immer so ein bisschen unter im Ton leider. Ja, wie wirken denn eigentlich jetzt die Giftstoffe, das ist jetzt ein weiter Begriff, auf unseren Körper, insbesondere auch die Zellen und die Mitochondrien?
Da gibt es unterschiedliche Probleme. Also ein Kernproblem ist, dass die Giftstoffe bis in die tiefsten Zellstrukturen eindringen können, also sozusagen bis in die Organellen, unter anderem Mitochondrien. Und dort gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die schädigen können. Eine der häufigsten Schädigungen ist einfach die Oxidation. Das heißt, Toxine sind Oxidantien und machen Oxidationsprozesse, also sorgen dafür, dass Strukturen oxidiert sind, damit ihre Ladung verändern und nicht mehr so optimal am Stoffwechsel beteiligt sind. Eine zweite Möglichkeit ist, Schwermetalle sind in der Lage, Mineralstoffe, die ja im katalytischen Zentrum von Enzymen vorhanden sind, auszutauschen. Das heißt, ein Enzym, das normalerweise Jod verwendet, wird dann lagert zum Beispiel Quecksilber ein und ist dann inaktiv. Das heißt, Giftstoffe können Enzyme inaktivieren. Eine dritte Möglichkeit, wie die Toxine wirken, was sehr, sehr häufig ist und wenig gesehen wird, ist die Blockade von den Translokatoren. Das ist ein ganz, ganz häufiges Problem, dass einfach die Transportkanäle, die sich in den Membranen befinden, dass diese Transportkanäle geschlossen werden oder über Konformationsänderung. Das heißt, die haben eine gewisse Raumstruktur, diese Transportkanäle, und wenn dort Gifte, die hier reinsetzen, dann kann sozusagen diese Raumstruktur geändert werden und dann sind die nicht mehr in der Lage zu funktionieren oder es kann auch einfach blockiert werden, sozusagen das Toxin diesen Kanal blockiert, also diese Transportproteine oder die Transportkanäle, auch Translokatoren, werden über die Toxine geschädigt und eine der schlimmsten Schädigungen schlechthin ist, wenn die Toxine sich sozusagen bis vorarbeiten, bis in die Mitochondrien, bis in die Zellkerne reinarbeiten und direkt an der DNA gebunden werden. Das heißt, auch die DNA ist in der Lage, Toxine zu binden und dann haben wir das Problem, dass eben diese DNA meistens kaputt geht, dass dann durch diese Bindung oxidiert wird, dass sie zerstört wird und dann werden die Zelle in der Regel dann auch unter, weil die DNA nicht mehr stimmt. Und dann haben wir diese Bruchstücke dann im Blut. Und man kann dann diese DNA-Bruchstücke im Blut messen und man kann auch die Addukte, die Anhängsel an diese DNA im Blut dann messen und weiß dann eben, dass wir das auch bis auf die mitochondriale Ebene eine Schädigung auf der DNA und im Zellkern haben.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Test. Das heißt, das ist eigentlich eine Möglichkeit, in die Zelle hineinzuschauen oder sogar in das Mitochondrium hineinzuschauen, richtig?
Richtig, das ist direkt eine Messung von der DNA des Mitochondriums und weiter, also besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Also die Tests, die heute möglich sind, ist einmal diese DNA zu messen und die Addukte, die da dranhängen und einmal auch die Translokatoren an der inneren und an der äußeren Mitochondrienmembran zu messen, ob die verstopft oder nicht verstopft sind. Das heißt, man kann also auf zwei Ebenen hier schauen, ob ich eine Schädigung der Mitochondrien habe und bin damit direkt in der Zelle. Also besser geht's nicht.
Ja, das heißt, das haben wir gemacht, zweimal schon diesen Test und da ist jetzt die positive Neuigkeit sozusagen, das war hoch bei mir, also hohe Schäden, hohe DNA-Schäden durch Quecksilber. Und ja, jetzt habe ich circa 1,5 Jahre mein eigenes Protokoll quasi gemacht und jetzt ist es nicht mehr nachweisbar in den Mitochondrien. Das heißt nicht, dass es im Rest des Körpers noch was gibt. Ins Gehirn können wir leider nicht so richtig schauen, da muss man eine Autopsie
Ja.
machen. Und wenn ich meine eigene Erinnerungsfähigkeit so einschätzen darf, dann würde ich sagen, da habe ich da noch eine Belastung, deswegen mache ich da weiter. Das ist also noch eine Aufgabe von mir. Aber man sieht auf jeden Fall schon die Erfolge und es ist schön, das auch schwarz auf weiß zu sehen. Dann weiß man einfach, okay, auch das ganze Geld, was es mich gekostet hat an Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, das hat sich jetzt rentiert. Ja? Denn ich bin auch definitiv auf dem richtigen Weg, weil ansonsten, wenn man nicht mal nachmisst, dann sagt man irgendwann, kommt es auch wieder zu so einer Art falsch-negativ und sagt, jetzt mache ich es die ganze Zeit, aber es hat sich nichts verändert. Ich habe da so ein Bild mal zugemacht. Das ist das Dampfschiffmodell. Und das ist, wenn du dir vorstellst, also ich will das jetzt nicht ganz erzählen, aber jeder ist ein Dampfschiff und jeder geht sozusagen unterschiedlich ins Rennen. Also der eine ist aus Metall, dann ist aus Holz, dann hat schon Rost und Löcher, schon bevor es zum Stapellauf geht. Der andere ist ein blitzblankes Modell und so weiter, eines groß, schwer, dann unterschiedliche Beladungen, ja, was wir schon haben, schon inklusive Traumata und Sozialisation und wo wir wohnen und Giftbelastung und so weiter. Dann unterschiedlicher Antrieb, das ist die Ernährung. Also ob der eine fährt jetzt mit Kohle, der andere mit Öl, der nächste mit, weiß ich nicht, irgendwas anderem, Solar. Und jetzt, wenn das Schild untergegangen ist, also man ist jetzt halt krank, hat Löcher und so weiter, jetzt kommt plötzlich, normalerweise geht das irgendwie so und dann kommt ein riesengroßer Sturm und dann geht das ganze Ding unter. Ne? Jetzt liegt man irgendwie auf dem Boden, so da, wo ich halt war, vor vielen Jahren. Und wenn man jetzt anfängt, Therapien umzusetzen, Strategien umzusetzen, dann ist es einfach so, also da habe ich auch sowieso mein 12-Säulen-Modell, den Entgiftungskurs, die 12 Säulen der Entgiftung, das Ganze, dass man nicht versucht, auf einer einzigen Säule sozusagen das Schiff hochzubringen, weil ansonsten macht man entweder ein Loch rein oder es bricht auseinander, weil es einfach nicht funktioniert. Man braucht verschiedene Säulen und dann kann man das langsam hochschieben. Jetzt der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist der, dass es sein kann, dass man sich schon ein Drittel oder so hochbewegt hat oder die Hälfte, aber der Unterschied gefühlt noch nicht so richtig da ist, weil ich bin immer noch unter Wasser, oder? Ja. Das heißt, ich habe schon die Hälfte der Strecke hinter mir, merke es aber nicht so richtig und gebe jetzt auf. Ja. Und genau da ist der Punkt, wo man jetzt im Labor sagen kann, okay, vielleicht fühlt es sich noch nicht signifikant besser, aber es geht richtig in die richtige Richtung und warte einfach ab, mach es noch ein halbes Jahr oder mach es noch ein Jahr länger und bam. Und dann, wenn der Moment kommt, dass man die Oberhand gewinnt, wenn man an die Oberfläche kommt. Ja, das war bei mir Ende, ja, das war ein dynamischer Prozess, aber das war zum ersten Mal Anfang 2015 und dann vollends Ende 2016 bei mir der Fall. Dann ist das natürlich, macht das einen riesengroßen Unterschied. Ja. Und ja, jetzt bin ich trotzdem natürlich gesundheitsinteressiert und arbeite weiter daran, dass mein Schiff so richtig Fahrt aufnimmt sozusagen. Aber deswegen sind solche Tests auf jeden Fall sehr hilfreich, um sich einschätzen zu können, wo bin ich, wo stehe ich. Und je genauer diese Tests sind, desto besser.
Ist natürlich auch noch so, dass wenn du die Entgiftung zu Ende gebracht hast, also rein theoretisch, du hast dich komplett entgiftet, heißt das ja noch lange nicht, dass du dann deine Mitochondrien wieder auf Leistung gebracht hast. Also die können ja so geschädigt sein, auch nach der Entgiftung, dass die überhaupt nicht mehr so richtig anspringen wollen. Also das sind dann schon zwei Probleme, nicht einmal die Toxine wieder rauszuholen. Du kannst also ein Haus renovieren, indem du erstmal alles, was kaputt ist in diesem Haus, ich nehme immer das Hausmodell und den Dampfer, aber im Endeffekt ist es dasselbe. Ja, wir haben das Haus und wir reparieren das, wir müssen eine voll sozusagen Sanierung machen und da holen wir erstmal die kaputten Fenster raus, wir klopfen den Putz von der Decke, alles was nicht passt, mit der ausgegilbte Parkett wird rausgeschmissen und dann habe ich im Endeffekt die Baustelle von allem, was kaputt ist, befreit, aber jetzt habe ich immer noch das Problem, ich muss erst wieder aufbauen. Ja? Das heißt, das ist dann der nächste Schritt und der nächste Schritt ist mindestens genauso kompliziert wie der erste Schritt. Das heißt, der Dampfer, wie du schon sagst, der wird nicht mehr so schwer. Ich habe vieles raus, der geht nach oben, aber der hat lange nicht die Maschine repariert. Der muss hinten auch noch die neue Heizung eingebaut werden. Wir müssen den Antrieb wieder, uns den richtigen Antrieb kümmern und dann erst funktioniert das irgendwann. Wenn das ein sehr, sehr schönes Bild, das du da hast und da kann man das wirklich sehr gut mit erklären. Aber immer an den zweiten Teil auch denken. Einmal entgiften, einmal reparieren.
Ja, genau. Und das ist dann aber so, sozusagen, wenn man schon mal an die Oberfläche gekommen ist, dann kann man sich darum kümmern. Wenn man jetzt, sagen wir mal, anstatt Öl, sagen wir mal, das Dampfschiff fährt mit Öl, man hat aber, weiß ich nicht, 30% Sand da drin, dann ist klar, das funktioniert nicht. Jetzt muss man erstmal den Sand rausbekommen, sonst kann man gar nicht, braucht man an Fahren gar nicht zu denken. Aber jetzt hat man den Sand raus, also die Schwermetalle beispielsweise ist wieder an der Oberfläche, so einigermaßen. Also bei mir war das dann auch ein dünnes Eis, ja, muss ich schon zugeben, als es dann losging. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann bin ich auf dem Eis so solide Schlittschuh gefahren, aber es war so. Ne? Und mittlerweile ist es so. Ne? Und da arbeite ich dran, dass es irgendwann mal, dass ich da, weiß ich nicht, mit einem Sattelschlepper drauf rumfahren kann. Aber das heißt, dann kann man, wenn man an der Oberfläche ist, kann man anfangen, so, okay, jetzt vielleicht mal entrosten, jetzt noch vielleicht einen neuen Lack, vielleicht mal den Motor überholen und solche Sachen. Ne? Genau. Und ja, da haben wir auch gesehen, jetzt bei mir in meinen eigenen Tests zum Beispiel, dass die Anzahl der Mitochondrien noch relativ gering ist. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich relativ viele Dinge tue, um auch meine Mitochondrien Zahl sozusagen. Also ich setze sie absichtlich unter Stress durch Sauna, Kälte, Sport und so weiter, was die einem gewissen Anpassungszwang unterwirft sozusagen. Das heißt, wenn ich die stresse, dann gehen ein paar Hops, aber dafür müssen sozusagen mehr gebildet werden. Das ist noch relativ niedrig, aber wie gesagt, ich bin da auf dem Weg. Aber viele andere Parameter meiner Mitochondrien, wie zum Beispiel die Membranstruktur, die unglaublich wichtig ist, da sieht es sehr, sehr gut aus. Und ja, das ist auf jeden Fall, sehe ich, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und schon deutliche Verbesserungen gegenüber letztem Jahr habe. Und ich spüre das auch.
Ja. Super. Das ist immer der entscheidende Marker dann im Endeffekt, oder das, was man braucht. Man muss es spüren und nicht nur messen, weil ich habe auch Patienten, da habe ich das gemessen, die sind einfach super und den Patienten geht es immer noch schlechter. Und da ist dann immer die Frage natürlich dann die nächsten Schritte, was ist noch, was funktioniert noch nicht, ist noch die energetische Situation nicht da, also zum Beispiel mit vielen Frequenzen haben wir ein Problem mit Licht, ja, dass da, weil Licht spielt eine große Rolle auch für die Aktivierung, du kannst die ganzen Stoffe haben, aber wenn die Schwingung nicht da ist, also die Stärke, wenn das nicht aktiviert ist, dann klappt das nicht. So habe ich ein psychisches Problem, das die runterdrückt. Liegt das an Neurotransmitterhaushalt dann noch oder an echten Stressoren, dass die immer grübeln, Ängste haben, sonstiges. Also das ist ja so hochkomplex, dass die Mitochondrien alleine, die Entgiftung alleine nie das einzige Kriterium für eine Gesundheit sein kann und wird.
Ja, ist ein wichtiger, eine wichtige Säule, ein wichtiger Aspekt. Wenn man den Sand im Getriebe hat, dann wird das mit der Fahrt schwer, aber das heißt nicht, dass nicht, wenn man gleichzeitig noch ein Loch im Rumpf hat, dann muss man auch das mal stopfen. Und wenn man ein Segelschiff ist, dann muss man die Segel hissen und so weiter. Also es gibt natürlich schon noch andere Punkte, aber nichtsdestotrotz ist es eine der großen Belastungen, die wir heutzutage haben. Und dem Thema sollte man sich auf jeden Fall widmen, auch wenn es einem gut geht. Also dass wir irgendwo belastet sind durch unsere Umwelt, ist ja eh mal klar. Und da, wenn man dem Körper dabei hilft, mit diesen Giftstoffen besser klarzukommen, die auszuscheiden, dann tut man sich auf jeden Fall meiner Meinung nach einen guten Gefallen. Ja, ihr macht das, ihr seid da wirklich speziell. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen zu dem Labor. Wir wollen vielleicht den Namen nicht nennen, aber du hattest mir erzählt, das ist ein sehr, sehr spezielles Verfahren. Es gibt eigentlich nur ein Labor in Amerika und dann eins in Deutschland, die da sowas machen.
Genau, das ist eigentlich eine Ausgliederung aus einer großen, erfolgreichen amerikanischen Universität, die das entwickelt hat, das Verfahren. Und dann wurde das ausgegliedert, was ja auch in Amerika sehr häufig passiert, dass dann Startups aus den Unis ausgegliedert werden. Glücklicherweise mittlerweile auch mal in Deutschland. Die Startup-Szene geht ja da auch voran. Und dieses Startup wurde lange in Amerika dann stiefmütterlich sozusagen noch behandelt. Es hat sehr lange gedauert, bis die vorangekommen sind. Inzwischen sind die ganz gut bekannt und haben jetzt ein erstes Labor in Hamburg eröffnet und machen diese Untersuchungen jetzt auch in Deutschland. Und das ist hochspannend, weil wir da natürlich diese Forschungsergebnisse, die von dieser amerikanischen Vito-Uni kommen, dann auch endlich mal in der Praxis umsetzen können, jetzt eben mit diesem deutschen Labor, das es macht. Und das Verfahren ist kein reines Blutverfahren, also wie man sich das normalerweise vorstellt, dass dann in einem Test, einen ELISA-Test oder einem anderen Testset, wo dann eben diese Blutproben mit untersucht wird und dann man ein Ergebnis bekommt. Das ist komplett anders. In dem Verfahren werden die meisten Untersuchungen mit einem Spezialmikroskop durchgeführt. Das ist also ein Mikroskop, das weit weg von diesen üblichen Mikroskopen ist. Das ist ermöglicht, dass man bis auf der zellulären Ebene die Strukturen beurteilen kann, dass man bis auf der DNA-Ebene die Strukturen beurteilen kann und dort eben mit diesem Spezialmikroskop sieht, habe ich da Schwermetalle, habe ich da Giftstoffe und das beurteilen kann. Und das ist extrem speziell und noch sehr unbekannt und wird sicherlich aufgrund dieser Schwierigkeit auch das selber durchzuführen. Also da muss man natürlich angelernt werden, da muss man Schulungen machen. Es gibt aber nur ein Schulungszentrum in den USA, das ist noch sehr klein, das ist alles noch nicht richtig entwickelt. Es ist gar nicht so einfach, diese außergewöhnlichen Testverfahren zu bekommen. Und ja, wir haben jetzt das Glück in Deutschland, dass es bei uns eben jetzt endlich möglich ist.
Okay, und ihr nutzt das. Vielleicht können wir noch über eine Sache sprechen. Viele machen ja auch, wenn sie ein Blutbild machen, also schon fortschrittlicher ist ja das Vollblut sozusagen. Das heißt, da wird in den Blutzellen auch geschaut, was jetzt schon was anderes ist, als nur im Blut selber zu schauen. Aber wie aussagekräftig ist das eigentlich? Also man kann dort zum Beispiel nach Mineralien schauen, man kann aber auch zum Beispiel nach Schwermetallen schauen. Was habe ich davon, wenn ich mir das im Blut anschaue? Was sagt das? Und im Vergleich dann dazu, diese Tests, die du da machst, beziehungsweise dieses Labor, die du über dieses Labor machst, da geht es um zum Beispiel metallbindende Proteine. Vielleicht kannst du das Ganze da den Zusammenhang mal erklären.
Genau, also die Vollblut-Mineralanalyse ist schon eine Weiterentwicklung der Mineralstoffanalysen im Blut, die deutlich genauer ist, hat allerdings noch so ihre Probleme, weil die Vollblut-Mineralanalyse nimmt jetzt schon auch noch, oder bietet schon die Möglichkeit, also aus verschiedenen Zellen auch die Schwermetalle zu extrahieren und mitzumessen. Aber sie ist noch nicht so genau, dass sie es schafft, zum Beispiel die Schwermetalle zu messen, die in Transportproteinen gespeichert sind. Und das kann sich Transportproteine sind jetzt sehr getrieben, das heißt Speichermolekül. Und das ist eben nochmal ganz wichtig, dass der Körper versucht, wenn er so Metalle oder Mineralstoffe aufnimmt und bekommt, dass er die versucht zu speichern, dass er sozusagen eine Vorratskammer anlegt und dass er im Blut eigentlich versucht, die Metalle und Tonelemente auf einem vernünftigen Niveau zu halten, also sehr konstant zu halten. Also er möchte ja nicht, dass Kalium, Magnesium, Kalzium zum Beispiel ständig auf und ab sich bewegen und dann eben Störungen beim Membranpotenzial der Zellen auslösen, sondern er will das sehr, sehr im engen Bereich haben und wirkt dann über diese metallbindenden Proteine dafür, dass das eben gespeichert werden kann. Das heißt, haben wir zu viel Eisen, wird es in Ferritin gespeichert. Haben wir zu viel Kupfer, wird das in Kupferspeicherprotein gespeichert. Haben wir zu viel Schwermetalle, gibt es auch metallbindende Proteine, die in der Lage sind, diese Schwermetalle zu binden. Und deswegen darf man nicht nur Vollblut-Mineralanalysen machen, wenn man über die Metallbelastung generell einen Überblick haben will, sondern man muss sich auch mit diesen Speicherproteinen beschäftigen. Das kennt man auch in der Schulmedizin, wie gesagt, Ferritin ist eins oder auch das kupferspeichernde Protein, das ist etwas, was häufig gemessen wird. Und dann sieht man eben, da ist zu viel oder da ist nicht zu viel und kann man reagieren. Aber man vergisst eben, dass es auch für die Schwermetalle gilt, dass auch diese in diesen Speicherproteinen mit eingebunden werden, auch im Ferritin zum Beispiel. Ja. Sehr hohe Ferritinwerte bedeuten in der Regel Schwermetallbelastung, weil das Ferritin in der Lage ist, auch Blei zu speichern, das ist in der Lage, Quecksilber zu speichern. Das heißt, hohes Ferritin heißt nicht, dass ich viel Eisen habe, sondern das heißt, ich habe wahrscheinlich viel Eisen, aber auch viele Schwermetalle, die in diesem Protein gespeichert werden. Und deswegen messen wir jetzt bei uns eben diese metallbindenden Proteine mit, um einfach so eine Idee zu haben, wie hoch ist denn die Gesamtmetallbelastung des Körpers. Und der Körper ist schlau, hat er zu viele Metalle, bildet er mehr metallbindende Proteine. Das heißt, wie zu Hause kaufe ich mir viele Bücher, kaufe ich mir auch viele Bücherregale, weil ich will ja irgendwo die Bücher hintun. Dann will, sie sollen ja nicht überall rumliegen. Das macht der Körper genauso. Er hat zu viele Metalle, also baut er mehr metallbindende Proteine. Und das ist eben ein sehr, sehr guter Marker, mit dem man die Gesamtbelastung abschätzen kann.
Ja, und da kommen ja mitunter auch ganz andere Ergebnisse raus. Bei mir war es so, dass im Vollblut das Zink-Kupfer-Verhältnis nicht gemäß meiner HPU quasi umgedreht ist. Das heißt, ich habe zu wenig Kupfer und zu viel und okay Zink. Und bei diesem Test, bei den Bindeproteinen ist es genau umgekehrt. Das heißt, da habe ich zu wenig Zink und zu viel Kupfer.
Richtig, da hat der Körper einfach festgestellt, du hast den Kupferüberschuss und hat das dann dementsprechend in die Zellen, in die Speicherproteine verschoben. Und in der Vollblutmineralanalyse kommt eben das umgedreht raus. Und deswegen ist für mich die Vollblutmineralanalyse ein wichtiges Tool für die Untersuchung, aber eben hat kein Alleinstellungsmerkmal. Man muss sich immer die verschiedenen Kompartimente anschauen. In dem Fall gibt es dann drei. Da gibt es Vollblut, da gibt es Speicherproteine und da gibt es eben auch noch die Zelle, wo das hin verschoben werden kann. Und nur dann habe ich eine exakte Aussage darüber, wie sieht es denn nun aus mit den Metallen bei mir im Körper.
Okay, also es ist ein bisschen komplexer und da muss man schon genauer hinschauen. So ein einfacher Wert, einfach, ich habe hier mal irgendwo gemessen, ist nicht unbedingt immer so, ich sage jetzt mal das ganze Bild. Ja, jetzt hast du irgendwas gemessen. Wie sieht denn jetzt bei dir die Therapie eigentlich aus?
Genau, also wenn wir jetzt wissen, wir haben die Mitochondrien, da haben wir eine DNA, die mitochondriale DNA, und an die ist kaputt. Wir haben die Addukte gemessen, also die Anhängsel zum Beispiel, haben wir festgestellt, dass dort Quecksilber an den DNA-Bruchstücken deiner Mitochondrien dranhängt oder dass da Pestizide dranhängen. Dann weiß ich, wir haben ein intrazelluläres Problem, wir sind in den Organellen der Zelle, und dann brauche ich eine Giftung, die dort auch anfängt. Das heißt, ich kann dann nicht mit Chelat arbeiten, weil da komme ich nicht mit in die Zelle hinein, weil das ist nicht der erste Schritt, sondern ist der erste Schritt, die Membran wieder durchlässig zu machen. Ich muss dafür sorgen, dass die Mitochondrienmembran wieder in der Lage ist, Toxine freizugeben, Toxine aus der Zelle rauszulassen. Und dann fangen wir an mit einer Membrantherapie. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass das Verhältnis der Zellmembran, der Fettsäuren, der Proteine, dass das alles stimmt. Das heißt, wir tun dafür sorgen, dass Phospholipide gegeben werden, weil die Stützgerüste der Membran spielen eine große Rolle. Wir sorgen dafür, dass die Omega-3, Omega-9, Omega-6, MCT-Fette, Cholesterin, dass all diese Fette im Gleichgewicht sind, dass die Fette nicht oxidiert sind. Wir haben ja auch das Problem, dass häufig die Fette oxidiert sind, dann funktioniert es auch nicht. Also ich muss das Redox-System der Membran beachten, ich muss das Membranpotenzial beachten, ich muss den Mineralstoffhaushalt beachten. Das heißt, allein die Membransanierung ist ein Thema, wo ich über die richtigen Fette nachdenken muss, über die Phospholipide nachdenken müssen, über den Mineralstoffhaushalt nachdenken müssen, über den Proteinstoffwechsel nachdenken müssen, über den Nukleotidstoffwechsel nachdenken muss. Das ist alleine schon für sich eigentlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte. Und wenn ich das dann alles umsetze mit Infusionen, mit Mikronährstoffen in Kapseln, in Pillen, in Flüssigform, was auch immer, dann wird sich diese Membran stabilisieren, sie wird sich erneuern, sie wird wieder so sein, dass die Translokatoren, die Membranproteine frei sind, und dann kommen die Gifte aus diesen Organellen raus, dann können die Gifte aus den Zellen hinauskommen. Und dann habe ich den ersten Schritt getan, nämlich eine Verschiebung der Toxine aus der Zelle ins Bindegewebe, in den Bischinger Raum. Und dann geht es natürlich weiter. Dann muss ich dafür sorgen, dass der pH-Wert stimmt im Organismus, dass das Bindegewebe entgiftet werden kann. Dann lande ich irgendwann im Blut. Dann muss ich dafür sorgen, dass auch das Blut sich sozusagen entgiften kann über Leber, über Niere. Also muss ich die Leber versorgen. Ich muss mich um die Niere kümmern. Und dann kommen vielleicht auch Chelattherapien in Frage. Und das Ganze muss aber auch in den gesamten Aspekt betrachtet werden, dass natürlich auch die Genetik, Epigenetik eine Rolle spielt. Das heißt, ich muss auch gucken, kann der überhaupt auch nach Phase 1 der Entgiftung, auch Phase 2 der Entgiftung, hat er die Enzymsysteme, die man dafür braucht, sind die in Ordnung oder nicht? Und dann muss man sich auch darum noch kümmern. Also du siehst, Entgiftung ist ein extrem komplexes Thema. Und die meisten Therapien scheitern tatsächlich an der falschen Entgiftung, weil das große Problem, was viele haben, ist, sie haben eine sehr, sehr gute Idee, wie man die Phase 1 der Entgiftung verbessert, aber eine sehr, sehr schlechte Idee darüber, wie man die Phase 2 der Entgiftung aktiviert, und mobilisieren ihre Toxine, mobilisieren den enterohepatischen Kreislauf, wenn sie Pech haben, auch noch, und haben dann eine vermehrte Anflutung von reaktiven Giften und dementsprechend dann mehr Schwierigkeiten durch diese Mobilisierung der Toxine, als sie vorher hatten, und es geht den Leuten einfach viel, viel schlechter. Also ganz, ganz häufig, Leute fangen an, sich zu entgiften, es geht ihnen absolut mies und sie hören wieder auf, weil es eben nicht funktioniert.
Wie würdest du die Phase 2 unterstützen?
Die Phase 2 unterstützen wir zum einen natürlich über die Mikronährstoffe, und indem wir erstmal den Gentest machen und schauen, wie sieht es denn aus. Also es ist für mich bei Leuten, wo ich sehe, die Phase 2 könnte ein Problem sein, ein ganz entscheidender Faktor, dass ich es vorher einfach über einen genetischen Test mir anschaue, und dann über Bindemittel. Also über Bindemittel, für mich das Wichtigste, was man macht, um die Phase 2 zu entgiften, zu verbessern, sind Ballaststoffe geben. Einfach zu sehen, alles, was mobilisiert ist, was in den Darm gelangt, irgendwie muss da gebunden werden, um den enterohepatischen Kreislauf auszuschalten. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teilaspekt der Entgiftung. Und dann natürlich über die Infusion, über Mikronährstoffegabe, Glutathiongabe und was es noch alles gibt, dass man einfach auch im Blut dafür sorgt, dass eben diese Toxine, die in der Phase 1 reaktiv gemacht werden, in der Phase 2 dann eben an Schwefelverbindungen und sonstige Verbindungen gebunden werden können. Also da sind die Mikronährstoffe ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist ja in meinem Protokoll ist das auch wichtiger Bestandteil natürlich. Einerseits das Binden, auch eben mit Ballaststoffen, so ein Ballaststoffmix und dann ja noch bestimmte andere Dinge, die einfach die Leber unterstützen, die Niere unterstützen. Und da ist MSM ist da noch gehört dazu, was auch die Phase 2 der Leberentgiftung unterstützen kann. Wenn man jetzt entgiften möchte, das ist natürlich jetzt sehr allgemein gesprochen, aber wie lange muss man sich denn sowas vorstellen?
Ja, das ist der frustrante Teil. Wenn ich ehrlich bin, je höher die Belastung, desto länger, klar, weil es gibt immer eine Bottleneck, wie man so schön sagt, wo es dann einfach hängt. Und das ist dann meistens auch nicht zu beschleunigen. Aus eigener Erfahrung mit vielen, vielen Patienten, sage ich mal, bei einer geringen Belastung wird es nicht unter einem Jahr gehen, bei einer hohen Belastung kann es bis zu 5 Jahre dauern. Und dazwischen gibt es alle möglichen Varianten, Verlaufsformen. Aber wir reden von Jahren. Eine vernünftige Entgiftung geht über Jahre. Und wenn man das massiv abkürzen will, dann muss man es mit sehr, sehr viel Infusion machen. Dr. Mutter ist ja so ein Spezialist, der es gerne abkürzt. Und der gibt dann auch extrem heftige Regime über Infusionen, dann mit Gelat dreimal die Woche und doppelter bis dreifacher Dosis. Ja, das kann man dann schon machen. Dann kriegt man das auch in der Hälfte der Zeit hin. Ist aber dann sehr, sehr aufwendig. Also
Ja,
für
ich meine, er
mich.
macht das ja nicht unbedingt, weil es ihm so viel Spaß macht, sondern er macht das, weil er sehr viele Endstadium-Patienten hat. Das heißt, da ist so, also auf der einen Seite ist so eine starke Chelattherapie sehr unbekömmlich mitunter. Ja. Auf der anderen Seite haben die Leute keine Zeit, sind sie eh quasi sterben. Das heißt, da hat man nicht die Wahl. Da muss man einfach gucken, dass man es rausbekommt und dann schauen, was man retten kann.
Genau, das ist der Ansatz. Weil auch er natürlich gemerkt hat, dass bei diesen schwer kranken Leuten diese langsame Entgiftung im Endeffekt meistens zum Scheitern verurteilt ist. Gerade bei diesen neurologischen Patienten funktioniert eben nur diese sehr heftige Variante. Und ich sage dann auch oft den Leuten in dem Fall, geht nur ganz oder gar nicht und so ein bisschen geht dem einfach nicht, funktioniert nicht. Aber er hat gezeigt, dass man eben auch schwerst vergiftete Leute innerhalb von 6 Monaten massiv verbessern kann. Ja, aber dann unter einem Einsatz von Energie und Mitteln und Infusionen, die meisten eben einfach nicht verstehen, diese Menge oder nicht glauben wollen, dass es eben so viel ist und das ist dann mit massiven Kosten auch meistens verbunden, die dann hoch fünfstellig teilweise, nee, hoch vierstellig sind. Also das kann dann schon mal 10.000 Euro kosten, auch diese ganze Entgiftung und ist halt ein wahnsinniger Aufwand. Das muss man dann aber auch begreifen, sonst geht das nicht.
Ja, also 10.000 Euro locker. Also da kostet so eine Session ja, weiß ich nicht, aber was, also einfach eine ganz normale DMPS, irgendwas, EDTA-Glutathion, Infusion bei einem Arzt kostet ja bestimmt, ich keine Ahnung, was sagt man da aus, nochmal 300 Euro, 400 Euro.
Man ist auf jeden Fall über 100 Euro. Also wenn man DMPS hat, wenn man noch eine zweite, vielleicht eine Cocaine-Bar, noch eine EDTA hinten hat, also 200, 250, 300 Euro kann da schon mal zusammenkommen. Ne? Also
Also ich hatte
10.000
neulich ein
Euro.
Angebot, das war 450 Euro pro Session, da vielleicht ein bisschen hoch, aber naja, also ich sage mal einfach mal 250 Euro, 300 Euro. So, und wenn man das dann 20 bis 50 Mal machen muss, kann man sich das ausrechnen. Ja.
Also es kann sehr, sehr teuer werden.
Ja. Plus, die Chelatbildner entziehen dem Körper Mineralstoffe. Das heißt, zwischen den Sessions muss man hochdosiert natürlich auch nicht ganz preiswerte Nahrungsergänzungsmittel nehmen.
Die muss man in der ganzen Zeit nehmen, genau. Das ist auch noch dazu. Da ist man meistens auch nochmal 200, 300, 400 Euro los, je nachdem, wie viel man da nimmt. Also die Gesamtentgiftung kann einem wirklich ein Auto kosten, das ist richtig. Man kann es aber auch günstiger machen. Also es ist jetzt nicht so, wir wollen jetzt die Leute nicht abschrecken. Es
Ja,
geht
mit meinem Protokoll zum Beispiel.
um weniger komplexe Protokolle und die auch funktionieren, die einfach nur länger dauern. Auch vieles, was man über Eigenleistungen machen kann, über Lebensmittel machen kann, die man einfach nochmal kaufen kann, über Wildkräuter, die man sich auf der Wiese sammeln kann. Also je mehr man sparen muss, desto mehr Eigenanteil muss man eben rantun und Arbeit reinstecken und Motivation reinstecken und dann geht es auch mit einem kleineren Budget sehr gut.
Genau, wie immer. Wer wenig Geld hat, hat oft mehr Zeit und dann kann man das investieren und man kann sehr, sehr viel natürlich schon machen, einfach durch einen gesunden Lebensstil und auch mit relativ kleinen Maßnahmen den Körper unterstützen. Das ist für jemand, der sagt, oh, mein Energieniveau ist noch nicht so, wie ich es gerne hätte, ist das, glaube ich, ein super Weg. Da kann man wirklich viel, viel machen. Wenn jemand aber schwer krank ist, dann muss man da, glaube ich, schon schauen, dass man da ein bisschen schneller rangeht. Und ja, leider sind dann auch schon mal, also wenn man es schnell hat, haben möchte, dann sind halt einfach die Kosten auch hoch. Ja, Zähne und Entgiftung kosten dann einfach Geld. Das ist...
Jetzt gehen noch mehr als
ja, ich habe gerade auch nicht nennenswerten Betrag auf den Tisch gelegt und nur für Zähne raus, nicht mal für rein.
Im nächsten Leben werde ich, sage ich, alternativ arbeitender Zahnarzt, weil dann kann ich Zähne machen und entgiften und dann ist das Einkommen gesichert.
Ja, okay, wunderbar. Wo kann man dich denn finden physikalisch?
Ja, meistens im Burnout-Diagnostik-Institut München, einfach www.burn-out-münchen.de. Da findet man uns im Internet und da gibt es dann auch die Telefonnummer, wo man uns anrufen kann. Wir arbeiten von Montag bis Donnerstag in der Regel. Freitag habe ich Burnout-Diagnostik-Institut, sagt der Name schon. Ich kümmere mich auch ein bisschen noch um Burnout. Also das war auch mal so ein Themengebiet, was wir gemacht haben. Habe ich dann meine eigene Burnout-Prophylaxe da. Nehme ich mir frei, zum Beispiel um Podcasts und Interviews zu machen. Und deswegen haben wir eine 4-Tage-Woche, aber eine intensive. Also Burnout München, Burnout Diagnostik Institut München, dort findet man mich und meine zwei Kollegen, den Dr. Hirl und den Dr. Burzler. Und ja, wir freuen uns über Patienten, die zu uns kommen wollen.
Okay, wird natürlich verlinkt. Das ist witzig, weil heute ist Freitag. Deswegen hast du um diese morgendliche Stunde quasi Zeit. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, auch was Burnout, das Thema Burnout angeht, freitags aufzumachen. Also freitags habe ich frei. Das mache ich dann nach dem Kongress.
Wunderbar. Ich finde das einfach auch vom Namen so passend. Ich habe mir das einfach mal überlegt. Das heißt doch nicht umsonst Freitag, oder?
Ja, genau. Ja, ich finde das gut, dass man das Wochenende sozusagen ein bisschen größer macht. Das ist nur eine Produktivitätsfrage. Das heißt nicht, dass man weniger arbeitet. Man muss einfach nur produktiver arbeiten. Wunderbar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fand ich sehr informativ. Sehr hochwertige neue Innovationen gibt es da, die über den großen Teich sozusagen kommen und die wir jetzt glücklicherweise in Deutschland haben, die du einsetzt. Diagnostik, wirklich was die metallbindenden Proteine angeht, die DNA-Addukte, wo man in der Zelle nachschauen kann, welche Belastung habe ich, welche Belastung liegen davor und ist das wirklich auch dann ein Problem? Und du kombinierst das mit den herkömmlichen Verfahren wie Vollblutdiagnose, Chelattherapie, Urin, Stuhl und so weiter. Und ja, bekommst dann ein sehr umfassendes Bild einfach und kümmerst dich dann insbesondere auch ja um die Mitochondrien und sehr interessant einfach auch das Thema, was du jetzt zuletzt noch angesprochen hast, der Membrantherapie, zu sagen, ja, das ist schön und gut, wenn ich Gifte in den Zellen habe, aber wenn die Membran, die ja gemessen wird dann mit diesen Verfahren, wenn die nicht funktioniert, dann findet der Stofftransport in dem Falle nicht statt und dann habe ich eigentlich gar keine Chance, die da rauszubekommen. Das heißt, da kümmerst du dich erstmal die Membrane aufzubauen und dann letzten Endes dann die Entgiftung dann weiterzuführen. Sehr, sehr spannendes und innovatives Konzept. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
Vielen Dank, liebe Unkast und wieder für die Einladung und ich hoffe, dass ich vielen Menschen helfen kann, dass viele motiviert sind, weiterhin an ihren Krankheiten zu arbeiten und sich nicht ihrem Schicksal beugen und vielen Dank, dass du so viele aufklärst. Das ist wirklich, wenn ich nochmal zurückdenke an meine Zeit, als ich angefangen habe, da gab es davon noch so wenig und mittlerweile setzt sich das richtig durch mit euren Aufklärungskampagnen. Ihr seid wirklich ein wichtiger Teil. Und unterstützt uns und dafür sage ich vielen Dank auch an dich, liebe Unkas.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Hand in Hand. Wenn die tollen Sachen, die es gibt auf der Welt, die Lösungsmöglichkeiten, die Therapien, die müssen natürlich irgendwo auch bekannt werden. Und deswegen arbeiten wir da eng zusammen. Vielen Dank und schönen Tag noch. Mach's gut. Tschüss.